Es gibt da so eine Frage, die hat mich in letzter Zeit, ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, ich habe viel darüber nachgedacht, ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen und habe keine Antwort bekommen. Ich habe im Internet recherchiert, versucht mit verschiedenen Suchbegriffen die Antwort zu finden und ich habe keine Antwort bekommen. Aber so viele Leute, wie heute hier sind, habe ich nicht gefragt. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Die Frage lautet, was ist denn das positive Gegenteil von einer Pandemie? Wenn wir unter einer Pandemie die weltweite Ausbreitung einer Seuche oder Infektionskrankheit verstehen, das habe ich gefunden. Wie nennt man dann die weltweite Ausbreitung von etwas Positivem oder Gutem? Eine Erweckung. Vielleicht braucht man so ein Wort gar nicht, oder? Pandemie setzt sich ja aus den Worten Pan, das bedeutet ganz, gesamt, völlig, und Demos, Volk, zusammen. Also etwas, was über alles Volk kommt oder was das ganze Volk, die ganze Welt betrifft. Und da habe ich mir überlegt, könnte denn eine Pandemie nicht nur etwas Schlechtes übertragen, sondern könnte eine Pandemie auch etwas Gutes übertragen? Darauf habe ich keine Antwort gefunden. Aber, dass es so etwas gibt, das weltweit etwas Gutes verbreitet, deswegen sind wir heute hier, deswegen feiern wir Pfingsten. Pfingsten im Jahr der Kreuzigung und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus war nämlich der Beginn einer so weltweiten Ausbreitung von etwas Gutem. Und ich habe mich ein bisschen gescheut, diesen Begriff, die Jesus-Pandemie zu nennen. Ich weiß nicht, ob das von der Wortbedeutung her richtig ist und vielleicht sagen manche, da gehst du ein bisschen zu weit. Also wenn ich das heute mal sage während der Predigt, die Jesus-Pandemie, dann wisst ihr, dass damit etwas gemeint ist, was weltweit etwas Gutes verbreitet. Aber so weit sind wir noch nicht. Lasst uns erstmal die Bibel aufschlagen, diesmal Apostelgeschichte 1. Ich lese euch die ersten 8 Verse, die ersten 9, und dann schauen wir weiter. Lukas schreibt: Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde. Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Soweit der Text. Lass uns noch mal beten und dann schauen wir. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Pfingsttag. Wir danken dir für diesen Gottesdienst und danke, dass wir uns heute mit diesem Ereignis Pfingsten beschäftigen dürfen. Wir bitten dich, hilf uns, gib uns Verständnis, was Pfingsten bedeutet. Und hilf auch, Herr, dass es Auswirkungen für unser Leben hat. Schenke Gnade zum Reden und zum Hören und zum Anwenden in unserem Leben. Amen. Ich muss euch etwas gestehen am Anfang. Ich werde euch nicht viel mehr sagen als der Nikolai in der Einleitung. Das Einzige ist, ich brauche viel länger dazu. Heute haben wir Pfingsten und normalerweise haben wir Pfingsten unsere Gemeindefreizeit. Und wenn wir dann am Pfingstsonntag unseren Gottesdienst feiern, dann wird normalerweise das Thema der Pfingstfreizeit weitergeführt. Und so kommt es, dass wir bisher selten einen richtigen Pfingstgottesdienst oder gar eine richtige Pfingstpredigt hatten. Der Fritz sprach mich vorhin an und sagte, Stefan, predigst du heute? Hast du eine richtige Pfingstpredigt? Oder predigst du weiterhin über Lukas? Und ich habe mir dann aufgeschrieben, das hatte ich schon vorher, Fritz, was ist denn eigentlich eine richtige Pfingstpredigt? Muss man also richtig über den Heiligen Geist viel sagen? Oder müssen wir vielleicht erst noch eine andere Frage stellen, was ist eigentlich Pfingsten? Viele Menschen können ja mit Weihnachten oder Ostern noch etwas anfangen, aber viele wissen überhaupt nicht, warum man Pfingsten feiert. Ich kann mich erinnern, da war ich noch so ein Jugendlicher, da waren wir mal in Gelnhausen in der Fußgängerzone und da haben wir die Leute gefragt, interviewt, warum feiert man eigentlich Pfingsten? Und viele Menschen wussten darauf keine Antwort. Und vielleicht 20 oder 30 Jahre später, da seht ihr, wie alt ich schon bin, da habe ich irgendwo im Radio mal gehört, da gab es eine Umfrage über Pfingsten. Ich glaube, Radio FFH oder so, die hat die Leute gefragt, warum feiern wir Pfingsten? Und die Leute hatten keine Antwort darauf. Von daher ist es ganz gut, vielleicht ganz vorne anzufangen. Pfingsten ist ein kirchliches Fest. Das Wort Pfingsten kommt übrigens im Gegensatz zu Weihnachten oder Ostern sogar in der Bibel vor. Eben haben wir es gelesen, Apostelgeschichte 2, als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Und es kommt sogar insgesamt dreimal in der Bibel vor. Im Griechischen steht hier jeweils das Wort Pentekoste. Und das Wort bedeutet in diesem Zusammenhang der 50. Tag. Und dann kann man fragen, ja, welcher 50. Tag oder der 50. Tag von was? Und Nikolai hat es schon gesagt, ich wiederhole. Vor 50 Tagen feierten die Juden oder die Israeliten das Passafest und am 50. Tag darauf hatten sie wieder ein Fest, das Wochenfest, und deshalb heißt dieser Tag Pfingsten. Aber wenn wir heute 50 Tage zurückgehen, wo landen wir dann? Genau, am Tag der Auferstehung, zumindest wenn wir den Tag der Auferstehung mitzählen. Heute ist der 50. Tag der Auferstehung Jesu. Und deswegen ist auch für uns Pfingsten der 50. Tag. Und heute wollen wir uns einmal mit dem Thema Pfingsten beschäftigen. Ich habe also keine Auslegungspredigt, dass ich jetzt einen Text auslege, sondern ich beschäftige mich mehr thematisch darum. Und ich möchte heute insbesondere auf zwei Punkte oder Fragen eingehen. Erstens, was waren denn eigentlich die Voraussetzungen für Pfingsten? Und zweitens, was sind denn die Auswirkungen von Pfingsten, also die Voraussetzungen und die Auswirkungen? Aber ich möchte vorwegnehmen, wenn wir diese beiden Fragen beantwortet haben, dann verstehen wir sehr gut, was Pfingsten eigentlich ist. Aber ich werde nicht nur über diese zwei Fragen Antworten geben, sondern ich möchte damit anfangen, mal zu schauen, was geschah denn eigentlich an Pfingsten? Und ich möchte auch noch etwas über den Heiligen Geist sagen, der ja eine sehr zentrale Rolle bei Pfingsten hat. Was passierte an Pfingsten? Wir haben ja dankenswerterweise schon den Anfang des Pfingstereignisses gesehen, wie es in Apostelgeschichte 2 steht. Und ich muss sagen, bei Pfingsten haben wir nicht einfach dieses israelische Wochenfest in ein christliches Fest umgewandelt, sondern an Pfingsten passierte etwas Einzigartiges. Und das ist ein, ja, etwas Wunderbares. Und wir lesen später davon. Aber Jesus hatte dieses Ereignis, dieses Pfingstereignis mehrfach angekündigt. Ich hatte es eben schon gelesen in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Da sagte er, und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die er, so sprach ihr, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also kurz vor seiner Himmelfahrt hat Jesus dieses wunderbare Ereignis noch einmal angekündigt. Er sagte seinen Jüngern, bitte, nicht bitte, sondern er gab ihnen den Befehl, ihr bleibt hier in Jerusalem und ihr wartet hier so lange und es wird nicht lange dauern, aber dann werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und auch Lukas, am Ende des Lukas-Evangeliums hatte er das gleiche Ereignis schon mal angekündigt. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Warum feiern wir Weihnachten? Nun, wir feiern Weihnachten, die Geburt Jesu, die Menschwerdung Gottes. Warum feiern wir Ostern? Wir denken bei der Kreuzigung an das stellvertretende Opfer unseres Herrn Jesus Christus und am Ostersonntag an die Auferstehung des Herrn. Warum feiern wir Pfingsten? Und Pfingsten feiern wir, so wie wir es eben gehört haben, die Sendung des Heiligen Geistes aus der Sicht Jesu oder das Kommen des Heiligen Geistes aus der Sicht der Jünger. Und dann berichtet Lukas davon in Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzte sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir haben jetzt also die Ankündigung dieses Ereignisses gehört und wir haben die Erfüllung dieses Ereignisses gehört. Und das ist es, was an Pfingsten passierte. Pfingsten kam der Heilige Geist und wir feiern das Kommen des Heiligen Geistes. Und bevor wir uns gleich mit den Voraussetzungen und mit den Auswirkungen von Pfingsten beschäftigen, ist es, glaube ich, angebracht, noch ein paar mehr Dinge über den Heiligen Geist und über sein Wirken zu sagen. Das erste ist relativ kurz und ich denke mal, das ist uns allen hier auch klar und deutlich. Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Es gibt nur einen Gott und dieser hat sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart, Gott in drei Personen. Ich denke, es ist deshalb wichtig, dass wir wissen, mit wem haben wir es hier zu tun. Es ist Gott. Es ist nicht irgendein Geist. Es ist Gott, der Heilige Geist. Und zweitens möchte ich uns in Erinnerung rufen, dass der Heilige Geist nicht erst seit Pfingsten sein Werk tut. Der Heilige Geist oder das Wirken des Heiligen Geistes sehen wir von Anfang der Bibel bis zum Ende. Bereits bei der Schöpfung war der Heilige Geist aktiv. Bereits im zweiten Vers der Bibel lesen wir, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und wenn wir dann im Alten Testament schauen, dann sehen wir, dass der Heilige Geist nicht nur Propheten gebraucht hat, um die Botschaft Gottes weiterzugeben. Er hat sogar Handwerker erfüllt und er hat sogar Kriegsleute ausgerüstet. Und schließlich erfahren wir, dass der Heilige Geist der Schreiber oder die Schreiber der Heiligen Schrift inspiriert und geleitet hat, die göttlichen Wahrheiten aufzuschreiben. Also der Heilige Geist ist nicht erst seit Pfingsten aktiv. Und weil wir gerade das Lukas-Evangelium fortlaufend durchnehmen, habe ich gedacht, ach, schau doch mal, was der Heilige Geist so alles im Lukas-Evangelium gemacht hat, wie er da auftritt. Und da ist mir so viel aufgefallen und ich glaube, das ist gut, das nochmal Revue passieren zu lassen, dann merken wir nämlich, wie aktiv der Heilige Geist im Leben des Herrn Jesus Christus war. Es fängt schon an mit der Geburt Jesu. Da heißt es, der Heilige Geist wird über dich kommen, sagte der Engel zu Maria, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also der Heilige Geist war bei der Menschwerdung Jesu schon sehr aktiv. Oder denken wir an die Taufe des Herrn Jesus. Der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Nach der Taufe lesen wir von der Versuchung Jesu. Wie kam es, dass Jesus versucht wurde? Da lesen wir, der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste. Und dann, als der Dienst Jesu in Galiläa begann, heißt es, und Jesus kam in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa. Und schließlich bei seiner ersten, offiziellen Predigt in Kapernaum, sagte Jesus, und er zitierte den Propheten Jesaja, indem er sagte, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Und auch wenn der Heilige Geist dann im Lukas-Evangelium danach nicht mehr so häufig genannt wird, merken wir schon an der Präsenz des Heiligen Geistes hier in diesen Versen am Anfang des Lukas-Evangeliums, wie präsent der Heilige Geist war und wie sein Wirken gerade im Leben des Herrn Jesus war. Und ich finde es interessant zu sehen, dass der öffentliche Dienst Jesu erst dann begonnen hatte, nachdem der Heilige Geist nach seiner Taufe auf ihn herabgekommen war. Wir sehen also, der Heilige Geist, der Geist Gottes, ist von Anfang der Schöpfung permanent am Wirken. Und dennoch ist Pfingsten ein ganz besonderes Ereignis. Und wir werden Pfingsten besser verstehen, wenn wir die folgenden Fragen beantwortet haben. Und die erste davon lautet, was waren denn die Voraussetzungen für Pfingsten? Was waren die Voraussetzungen für die Sendung des Heiligen Geistes? Was musste zuvor geschehen, damit der Heilige Geist denn auf die Jünger kommen konnte? Oder mal anders gefragt, hätte der Heilige Geist denn schon zur Zeit Mose kommen können? Oder zur Zeit Davids? Oder bei dem Propheten Jesaja? Warum dieser besondere Pfingsttag? Am Pfingsttag hielt Petrus eine Predigt. Und soweit haben wir bisher noch nicht gelesen. Und ich möchte zwei Verse daraus vorlesen. Apostelgeschichte 2, Vers 32. Also nachdem der Heilige Geist gesandt wurde, hielt Petrus diese Predigt. Und dann sagte er dem Volk, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Das sind wir alle Zeugen. Und da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wir lesen hier nochmals, dass Jesus seine Ankündigung wahrgemacht hat. Er hat den Heiligen Geist ausgegossen, gesandt. Und die Frage ist jetzt, was musste denn eigentlich vorher geschehen? Und ich möchte euch fünf Dinge nennen, die vorher geschehen mussten. Das Erste, was wir in diesem Vers eben gesehen haben, ist, Jesus, der Herr Jesus musste den Heiligen Geist vom Vater empfangen. Er brauchte praktisch das Recht und die Vollmacht, den Heiligen Geist zu senden. Vers 33, da er nun den verheißenen Heiligen Geist vom Vater empfangen hat. Das war die erste Voraussetzung. Zweitens konnte er den Heiligen Geist erst dann senden, nachdem Jesus durch Gottes rechte Hand erhöht wurde. Welcher Feiertag war vor 10 Wochen? zum Leidwesen von Peter, dass wir Corona haben und wir nicht diesen Männertag am Himmelfahrtstag haben konnten. Natürlich, Himmelfahrt. Vor zehn Tagen feierten wir und gedachten wir an die Himmelfahrt Jesu, als Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Das geht bei uns so im Kirchenjahr ein bisschen unter, weil wir da eigentlich auch nie so einen Himmelfahrtsgottesdienst feiern, ne? Aber da war das, was zunächst wichtig war, Jesus musste in den Himmel aufgenommen werden, damit er dort den Heiligen Geist vom Vater empfangen kann und ihn dann senden kann. Also die Himmelfahrt war sehr, sehr wichtig. Petrus sagt, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren in den Himmel? Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Und wenn wir jetzt einen Blick ins Johannesevangelium werfen, dann macht Johannes deutlich, dass der Heilige Geist erst dann kommen konnte, wenn Jesus in den Himmel aufgefahren und verherrlicht war. Im Kapitel 7, Vers 39 heißt es, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und das beantwortet im Grunde meine Frage vom Anfang. Der Heilige Geist konnte erst dann gesandt werden, wenn Jesus verherrlicht war. Bei Mose wäre das noch nicht möglich gewesen. Und damit Jesus verherrlicht werden konnte, was musste davor geschehen? Er musste von den Toten auferweckt werden. Und ihr werdet sehen, wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann wird immer wieder davon gepredigt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dafür sind wir Zeugen, sagt Petrus und die anderen Apostel. Das musste also zuvor geschehen. Das war der dritte Punkt, die dritte Voraussetzung. Die vierte, Jesus musste zuvor sterben. Er musste gekreuzigt werden. Und jedem sollte klar sein, dass der Tod Jesu kein natürlicher Tod war. Es war auch kein Tod infolge eines Unfalls, Krankheit oder Alters. Jesu Tod war ein Opfertod. Der Herr Jesus gab sein Leben stellvertretend als Lösegeld für die Sünden der Menschen. Der Herr Jesus gab sein Leben als Sühnopfer an unserer Stelle hin. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, denn dieser hat ein einziges Opfer für unsere Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und sich dann zur Rechten Gottes gesetzt. Wir sehen, wie das alles zusammenhängt. Die Kreuzigung, die Auferstehung, die Himmelfahrt, die Verherrlichung Jesu. Und es fehlt noch ein fünfter Punkt, den darf ich auch noch nennen. Damit dieses Sühnopfer gebracht werden konnte, musste ein sündloses, menschliches Opfer gebracht werden. Und das führt uns natürlich zur Jungfrauengeburt. Die Tatsache, dass Gott Mensch wurde und dass Jesus ein Leben geführt hat ohne Sünde. Ich möchte mal zusammenfassen bis zu diesem Punkt. Die Heilige Schrift bezeugt also, dass die Sendung des Heiligen Geistes erst erfolgen konnte, nachdem der Herr Jesus das Erlösungswerk vollbracht hatte. Die Voraussetzung für Pfingsten war das vollbrachte Erlösungswerk durch den Herrn Jesus Christus. Und sicherlich können wir uns jetzt schon denken, dass die Auswirkungen von Pfingsten aufs Engste damit verbunden sind. Und das werden wir gleich sehen. Aber bevor wir darauf kommen, möchte ich noch einmal auf etwas hinweisen, was wir auch in den letzten Tagen, denke ich, immer wieder gehört haben oder was auch immer wieder bewusst wurde. Ich denke es zumindest, oder habe ich mich nur damit beschäftigt. Lukas 24, Vers 44. Das war auch ein Treffen Jesu mit den Jüngern, bevor er Abschied nahm, nach der Auferstehung. Und da sagte Jesus zu seinen Jüngern, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden
Und er sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Ich glaube, wir haben ja schon oft von den sogenannten Emmaus-Jüngern gehört, denen sich Jesus nach der Auferstehung offenbart hatte und denen Jesus dann aus der Schrift bewiesen und gezeigt hatte, dass das alles schon, die Kreuzigung und die Auferstehung, schon im Alten Testament geschrieben steht. Und ich war jetzt wirklich ein bisschen überrascht zu sehen, dass Jesus zu den Aposteln geht, zu seinem engsten Jüngerkreis, und er macht mit ihnen genau das Gleiche. Er hält mit ihnen eine Bibelstunde über das Thema, die Erfüllung der Verheißungen der Schrift in bzw. durch Jesus. Jesus macht ihnen deutlich, ich bin die Erfüllung all dieser alttestamentlichen Verheißungen. Das Leiden, Sterben, die Auferstehung am dritten Tag, das alles wurde in den alttestamentlichen Schriften angekündigt. Vers 45 nochmal, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Also, nochmal zusammengefasst, Pfingsten konnte erst stattfinden, nachdem Jesus all die alttestamentlichen Verheißungen, die über ihn geschrieben waren, über Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und Verherrlichung, erfüllt wurden. Das waren die Voraussetzungen für das Kommen des Heiligen Geistes. Und jetzt können wir uns die Auswirkungen von Pfingsten anschauen. Was geschah denn ab dem Pfingsttag? Was geschah, nachdem der Heilige Geist gekommen war? Und lasst mich hier nochmal Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen. Da heißt es, denn ihr werdet meine Zeugen, nein, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Die erste Auswirkung von Pfingsten war, dass die Jünger für den Zeugendienst bevollmächtigt wurden. Und man kann sagen, hier nahm die weltweite Ausbreitung dieser Botschaft von Jesus ja ihren Anfang. Die erste Auswirkung besteht darin, dass die Jünger die Zeugen Jesu sein können. Und sie sollten das nicht in ihrer eigenen Kraft und Weisheit, in ihrem eigenen Verständnis sein, sondern sie sollten warten, bis der Heilige Geist auf sie gekommen war, der sie erfüllen sollte, damit sie Kraft aus der Höhe empfangen und damit sie seine Zeugen sein können. Und was sollten sie bezeugen? Sie sollten bezeugen den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus. Das war das, was ihre Botschaft war. Also die Botschaft nach Pfingsten war komischerweise nicht in erster Linie eine Botschaft über den Heiligen Geist, sondern die Botschaft von Pfingsten war in erster Linie ein Zeugendienst für das, was Jesus getan hatte. Wer Jesus war, was er getan hatte. Apostelgeschichte 1, Vers 21. Es musste ja ein weiterer Apostel nach dem Tod von Judas gefunden werden. Und dann sagt Petrus, so muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, seit seiner Taufe durch Johannes, bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und das war das, was die Apostel bezeugen sollten. Der Heilige Geist hat ein Lieblingsthema. Und wisst ihr, was dieses Lieblingsthema des Heiligen Geistes ist? Es ist der Herr Jesus Christus. Der Heilige Geist weist, ich will mal sagen, wie ein Scheinwerfer auf den Herrn Jesus Christus hin. Er will den Menschen, den Herrn Jesus Christus, groß machen. Und dazu will er die Apostel gebrauchen. Und deswegen werdet ihr sehen, wenn ihr die Apostelgeschichte lest und das Evangelium wird verkündigt, da werden im Großen und Ganzen in jeder Predigt zwei Dinge genannt. die Kreuzigung Jesu und die Auferstehung Jesu. Ich werde dazu später noch mal was sagen. Warum verordnete Jesus den Lockdown der Jünger in Jerusalem? Er sagt, ihr bleibt hier so lange, bis der Heilige Geist euch erfüllt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Also es ist auch mal ein schöner Lockdown gewesen. Und 10 Tage, das haben die gut ausgehalten. Die Jünger sollten also Zeugen von dem sein, was Jesus tat und lehrte. Sie sollten seinen Tod und seine Auferstehung bezeugen und verkündigen. Die zweite Auswirkung von Pfingsten, die Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt. Diese Botschaft von dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus ist für die ganze Welt bestimmt. Für alle Völker und Nationen, ausgehend von Jerusalem und Israel, sollte das Evangelium von Jesus Christus in der ganzen Welt verbreitet werden. Lasst uns nochmal zurückgehen zu dieser Bibelstunde, die wir in Lukas 24 finden, als Jesus mit den Jüngern zusammen war. Da heißt es, und da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht's doch geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am 3. Tag. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern von Jerusalem an, seid ihr dafür Zeugen. Und diese wunderbare Botschaft ist, nachdem Jesus dieses vollkommene Opfer, das Erlösungswerk vollbracht hat, dass diese Botschaft danach verkündigt werden kann. Und deswegen geht es natürlich erst, nachdem Jesus die Voraussetzungen erfüllt hat, nachdem Jesus das alles getan hat. Und nachdem er das vollkommene Erlösungswerk vollbracht hat, kann diese Botschaft nun in der ganzen Welt verkündigt werden. Und habt ihr gehört, wie es hier steht, dass gepredigt wird in seinem Namen Buße? In welchem Namen? In dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Und dann heißt es, die Buße wird gepredigt, wenn die Menschen zu Jesus umkehren, zur Vergebung der Sünden, dann dürfen wir die Vergebung der Sünden empfangen und das unter allen Völkern. Und das ist das Wunderbare. Und das kann natürlich erst nach der Auferstehung Jesu passieren. Und interessant, was hier steht, dass Jesus den Jüngern sagte, habt ihr das nicht gelesen? In den Schriften, es wird allen Völkern verbreitet werden. Also auch diese Ankündigung, dass die Heilsbotschaft und die Vergebung der Sünden unter allen Völkern verkündigt wird, ist bereits alttestamentliche Offenbarung. Und wenn wir den roten Faden für die Apostelgeschichte suchen, dann finden wir genau das, dass nämlich das Evangelium von Jerusalem aus über Judäa und Samarien, dann über Kleinasien bis nach Europa und in die ganze damalige Welt ausgebreitet wurde. Und die Botschaft war immer die gleiche. Die Botschaft war immer die gleiche, dass Jesus Christus der Retter ist, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass jeder, der zu ihm kommt und Buße tut, Sündenvergebung haben darf. Ich hatte bei der Predigtplanung, ich will fast sagen in meinem Leichtsinn, hatte ich zunächst erst vor, noch einen zweiten Teil an die Predigt dranzuhängen, wo ich diese Ausbreitung des Evangeliums aufgrund der Apostelgeschichte beschreiben wollte. Und ich wollte das zeigen, dass das immer wieder passiert. Jesus wird überall verkündigt, aber ich muss ja froh sein, wenn ich mit dieser Predigt fertig werde und das ist dann sicherlich nochmal ein anderes Thema. Halten wir fest, Pfingsten war der Startschuss für die Weltmission und für die Verkündigung des Evangeliums unter allen Völkern. Eine dritte Auswirkung, der Empfang des Heiligen Geistes durch die Gläubigen. Am Pfingsttag ist eine Besonderheit, dass nämlich der Heilige Geist nun zu allen Gläubigen kommt, die zu Jesus in Buße und Glauben gekommen sind. Im Johannesevangelium hatte der Herr Jesus angekündigt, Kapitel 14, Abvers 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Der Herr Jesus verspricht den Jüngern, dass der Heilige Geist immer bei den Jüngern sein wird. Die Jünger werden den Geist empfangen, aber er wird nicht nur bei ihnen sein, sondern er wird sogar in ihnen sein. Und das hat Petrus übrigens auch in seiner Pfingstpredigt verheißen, dass der Heilige Geist für alle kommt oder zu allen kommt, die Jesus in ihr Leben aufnehmen. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und das ist der Unterschied, wie wir es im Alten Testament gesehen haben. Da kam der Heilige Geist punktuell zu einigen Gläubigen und hat sie gebraucht. Aber jetzt im Neuen Testament kann der Heilige Geist zu allen, und er kommt auch zu allen, die den Herrn Jesus aufgenommen haben. Warum ist das so? Es war ja schon immer Gottes Wunsch, inmitten seines Volkes zu wohnen. Was war der Hinderungsgrund? Der Hinderungsgrund ist, Gott ist ein heiliger Gott und wir Menschen sind Sünder. Ein heiliger Gott kann nicht bei dem Sünder wohnen. Und wenn wir dann im Alten Testament schauen, gerade in dem dritten Buch Mose, da wird uns das wirklich, wirklich ganz deutlich gemacht. Gott wohnt inmitten seines Volkes, aber er ist doch abgesondert. Da konnte niemand zu Gott kommen und sagen, hallo, hier bin ich. Nein, selbst der hohe Priester konnte nur einmal im Jahr in das Allerheiligste zu Gott gehen und auch nur, wenn er Blut hatte. Blut, das verdeutlichte, wir brauchen ein Opfer, um vor den heiligen Gott zu kommen. Und ständig wurden Opfer dargebracht, um die Menschen, um die Israeliten an diese Tatsache zu erinnern. Und jetzt hat Gott durch den Herrn Jesus ein für alle Mal ein immer wirksames Opfer dargebracht, das genügt, um unsere Schuld vor Gott vollkommen zu sühnen. Und erst nachdem Jesus dieses Erlösungswerk vollbracht hat, und deswegen war der erste Teil so wichtig, erst nachdem Jesus sein Erlösungswerk vollbracht hat, kann Gott, der Heilige Geist, in dem Gläubigen Wohnung nehmen. Wir haben das nur dem Herrn Jesus zu verdanken, nur weil er das Opfer gebracht hat. Und deshalb ist es so zentral und wichtig zu verstehen, dass vor dem Kommen des Heiligen Geistes die Reinigung von den Sünden erfolgen muss. Erst nachdem Jesus das Erlösungswerk durch Jesus vollbracht hatte und erst nachdem Menschen Buße taten und an Jesus als ihren Retter glaubten, konnte der Heilige Geist, konnte Gott in ihre Herzen einziehen. Und die Schrift bezeugt, dass nun der Heilige Geist, so wie es Nikolai auch am Anfang gesagt hat, alle Menschen versiegelt, alle Gläubigen versiegelt, wenn sie zu dem Herrn Jesus im Glauben gekommen sind. In ihm seid auch ihr, sagt Paulus im Epheserbrief, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Jeder, der glaubt an den Herrn Jesus, der empfängt, nachdem er das Evangelium gehört hat und glaubt, auch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist erfüllt ja viele Aufgaben, aber wir sehen auch an dieser Stelle, dass der Heilige Geist das Siegel für die Gläubigen ist, die Bestätigung Gottes, dass sie an den Herrn Jesus Christus zum Glauben gekommen sind. Also die dritte Auswirkung, der Heilige Geist wohnt in den Gläubigen. Und die vierte und letzte Auswirkung ist, Pfingsten ist der Beginn der Gemeinde Jesu. Mit dem Pfingsttag wurde die Gemeinde Jesu ins Leben gerufen. Die Errettung und der Empfang und die Gabe des Heiligen Geistes ist nun auch für die Nichtjuden möglich. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wir müssen noch mal kurz zurückgehen in das Alte Testament zu Abraham. Mit Abraham begann Gott, sich ein Volk abzusondern. Die Teilnahme die Teilhabe an den Segnungen Gottes war aufs Engste mit der Teilnahme am alttestamentlichen Gottesdienst verbunden. Die Griechen, die Römer, die Ägypter, die waren auch damals nicht ausgeschlossen, aber wenn sie von den Segnungen profitieren wollten, dann mussten sie zum Judentum übertreten, dann mussten sie Proselyten werden. Ansonsten konnten sie nicht am alttestamentlichen Gottesdienst teilnehmen. Sie mussten sich dem Gesetz auch unterwerfen. Sonst hatten sie keinen Anteil an den Segnungen und an den Verheißungen. Aber nun, seit dem Pfingsttag, wird jeder Mensch, der durch Buße und Glauben an den Herrn Jesus Christus zu Gott kommt, gerettet. Und Gott nimmt durch seinen Geist Wohnung in ihm. Und ihr Lieben, genau das ist das Zeugnis der Apostelgeschichte und genau das ist, warum wir heute hier zusammen sind, um Gottesdienst zu feiern. Weil Gott auch uns aus den Germanen oder Goten oder wo ihr alle herkommt ursprünglich gerufen hat und zu seinem Volk abgesondert hat. Und als dann der erste Römer zum Glauben kam, das war der Cornelius mit seinem ganzen Haus. Und dann sagten die Apostel, aha, so ist das also. Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Und woher wussten sie das? Weil der Heilige Geist genauso auf den Cornelius und auf sein ganzes Haus gekommen ist, wie damals am Pfingsttag zu den Jüngern. Als Folge von Pfingsten bilden an Jesus gläubige Juden und Nichtjuden die Gemeinde Jesu. Der Heilige Geist wohnt nicht nur in jedem Gläubigen, vielmehr verbindet er alle Gläubigen mit dem Herrn Jesus heute. Jesus ist das Haupt und alle Gläubigen sind seine Glieder, aber verbunden durch den Heiligen Geist. Im Epheserbrief schreibt wiederum Paulus, es ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Es ist ein Herr, ein Glaube, ein Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Der Heilige Geist vereint alle Gläubigen in die eine Gemeinde Jesu. Und diese wird natürlich in bildhafter Weise dann auch in der Schrift als der Leib Christi bezeichnet. Wir sind quasi eine Körperschaft mit dem Herrn Jesus. Er ist das Haupt, wir sind die unterschiedlichen Glieder. Die Gemeinde, der Leib Christi, ist eine direkte Folge von Pfingsten. Und hier sehen wir das Besondere an Pfingsten. Der Heilige Geist bevollmächtigt nicht nur die Gläubigen oder die Apostel zum Zeugendienst, sondern der Heilige Geist bestätigt zugleich die Rettung des Gläubigen und die Aufnahme in die weltweite Gemeinde Jesu. Und ich glaube, das macht deutlich, diese Auswirkung, die Errettung, die Verkündigung des Evangeliums, die Aufnahme von Menschen in die Gemeinde Jesu, das konnte erst geschehen, nachdem Jesus alles vollbracht hat. Und so ist Pfingsten das Bindeglied zwischen dem Erlösungswerk Jesu und der Verkündigung und der Ausbreitung dieses Werkes und die Rettung von Menschen
durch die Aufnahme in die Gemeinde Jesu. Kommen wir zum Schluss. Ihr Lieben, es gibt wohl kein Thema, was uns derzeit mehr beschäftigt als die Jesus-Pandemie. Als die Corona-Pandemie. Es gibt kein Ereignis, was uns mehr beschäftigt als die Corona-Pandemie. Warum ist das so? Was bringt das denn Gutes? Das bringt doch nur Krankheit, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Tod. Warum sprechen alle darüber? Brauchen wir das, dass wir uns mit so negativen Dingen immer wieder beschäftigen? Warum sprechen wir nicht über diese Jesus-Pandemie, die Leben bringt, Vergebung von Sünden, ewiges Leben, die Heil bringt, die gesund macht? Und jetzt ist das Schöne, diese Botschaft seit Pfingsten kann sie verkündigt werden, kann sie verbreitet werden. Und nicht nur in Jerusalem, sondern in der ganzen Welt bis zum Ende der Erde. Und wisst ihr, was gut ist? Diese Verbreitung dieser Botschaft von Jesus, dieser weltweiten Heil, dieses weltweiten Heils, das ist die Sache des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wurde gesandt, um dieses Werk vor allen Dingen voranzutreiben. Er hat das allergrößte Interesse, dass Jesus überall verkündigt wird. Und er möchte nicht nur die Apostel dazu gebrauchen, sondern jeden von uns. Ob du in der Schule bist, im Studium, am Arbeitsplatz oder jetzt vielleicht sogar beim Arbeitsamt oder wie der Heinrich jetzt sagte, bei der Rentenstelle. Der Heilige Geist möchte jeden dazu gebrauchen, erfüllen, damit wir mit dieser Botschaft von Jesus erfüllt werden. Und ich will es mal so sagen, und andere damit anstecken. Das ist eine gute Ansteckung. Und weil Pfingsten nicht unser Werk ist und weil die Verbreitung wirklich Chefsache geworden ist, Sache des Heiligen Geistes, wird sie auch nicht aufgehalten werden. Manche Regierung hatte es versucht, die Ausbreitung der Jesus-Pandemie zu verhindern, aber das ist unmöglich, denn sie ist Gottes Werk. Und wenn wir dann lesen in der Schrift, dass eines Tages Menschen aus allen Sprachen, aus allen Nationen und Völkern, aus allen Stämmen vor dem Thron Gottes und des Lammes sein werden und ihre Stimme erheben werden und Gott anbeten würden, den Herrn Jesus anbeten werden für das, was er getan hat, dann wissen wir, dass Gott sein Ziel erreicht hat. Können wir sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank für Pfingsten. Wollen wir beten. Komm mal ruhig dazu aufstehen und ihr. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass zunächst der Herr Jesus Christus dieses Erlösungswerk, dieses einzig mögliche und genügende Erlösungswerk vollbracht hat. Danke, Herr Jesus, für deinen Opfertod am Kreuz. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du verherrlicht wurdest. Und danke, dass mit Pfingsten die weltweite Verkündigung des Evangeliums angefangen hat. Und wir sehen, wie weit es heute gekommen ist und wir wissen, du wirst dein Werk zu Ende führen. Danke für den Pfingsttag. Danke für den Heiligen Geist, der heute bei uns ist und uns in der einen Gemeinde vereint hat. Danke, Herr, für dein gnädiges Wirken. Und danke, Herr, dass diese Botschaft von Jesus heute in der ganzen Welt verkündigt werden kann
Und dort, wo sie verkündigt wird, Heil und Leben bringt, Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Und danke, Herr, dass wir daran teilhaben dürfen, dass wir sowohl Empfänger dieser Botschaft sein durften, dass wir aber auch ja, beauftragt sind und solche sein dürfen, die diese Botschaft weitergeben dürfen. Und es ist unser Gebet, lieber Vater, dass noch viele Menschen an den Herrn Jesus Christus gläubig werden. Schenke Gnade, dass das geschieht hier in Hünfeld, in Hessen, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt, sodass dein Name verherrlicht wird und du geehrt wirst. Wir loben und preisen dich. Amen. Ja, bitte nimm Platz.